Dem Herrn wollen wir folgen und ihm unser Leben anvertrauen, auch heute Morgen und auch ganz besonders im Abendmahl. Und ich möchte als Einleitung zu diesem Abendmahl Worte lesen aus dem Epheserbrief. Die sind voller Dankbarkeit an Gott, voller Freude, dass man mit Gott zusammenleben kann, voller Freude, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat am Kreuz auf Golgatha. Und deswegen sind wir heute hier miteinander verbunden, lieben uns in dem Herrn und gehen seinen Weg bis in seine Herrlichkeit. Im Epheserbrief im ersten Kapitel ab Vers 3, da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in Christus erwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft. Gott hat uns zur Sohnschaft vorherbestimmt, Söhne und Töchter Gottes zu sein, durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Vers 7 sagt: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Amen. Und die Erlösung durch sein Blut symbolisiert im Wein, im Traubensaft. Jesus Christus, unser Herr, er nahm den Kelch, er dankte seinem Gott und Vater und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und wie wir hier versammelt sind und am Abendmahl teilnehmen, haben wir diesen Bund geschlossen mit unserem Herrn in seinem Blut. Er hat es vergossen für uns, er hat es für unsere Sünden vergossen am Kreuz und er vergibt uns und reinigt uns. Und die wir aus Dankbarkeit dafür ihm unser Leben geschenkt haben, uns haben taufen lassen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, wollen gemeinsam feiern, dass wir in diesem Bund verbunden sind. Wenn ich mich beziehen darf auf die Predigten, die uns gerade beschäftigen, da heißt es in 1. Mose 25, 22 von einem Kampf, den möchte ich jetzt mal als Symbol nehmen. Und die Kinder stießen sich in Rebekkas Leib. Da sagte sie: Wenn es so steht, warum trifft mich das? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr: Zwei Nationen sind in deinem Leib, und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren. Und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und wir haben das ja schon tiefer betrachtet, und es ist eben auch ein Bild für den Kampf zwischen Geist und Fleisch in uns, in unserem Inneren. Da tobt manchmal ein Kampf. Da will der neue Mensch, der aus Jesus Christus geboren ist, er möchte Liebe üben. Und der alte Mensch sagt: Ja, denk lieber an dich selber. Da ist der neue Mensch aus Jesus Christus, der will früh aufspringen und zum Gottesdienst laufen. Und da ist der alte Mensch, der sagt: Naja, eigentlich bist du ja noch müde. Wenn du heute liegen bleibst und sowieso so viel im Urlaub, das merkt doch keiner, dann ist es auch in Ordnung. Versteht ihr? Dieser innere Kampf, ja. Da ist der neue Mensch, jemand hat ein schlechtes Wort zu dir gesagt und der neue Mensch innerlich will vergeben und segnen. Und der alte Mensch, der sagt gleichzeitig Dinge, die wir hier lieber nicht aussprechen. Das ist dieser Kampf innerlich, ja. Und jetzt haben wir aber in Jesus Christus die Erlösung in seinem Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, wer zu Jesus Christus gehört. Und wir wollen all diese Dinge, die der alte Mensch in uns produziert, die wollen wir ganz, ganz in Liebe unter das Kreuz Jesu Christi bringen heute früh. Wollen es dem Herrn zu Füßen legen und wollen sagen: Herr, reinige uns davon und stärke uns und segne uns und erfülle uns ganz neu mit deiner Liebe, mit deiner Kraft der Auferstehung, ja, stärke den neuen Menschen, den neugeborenen Menschen, das neue Leben in uns und lass uns freudig zu deiner Ehre leben, dass auch wir sagen können, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Danke für deine Gnade, Vater. Danke für deine Liebe. Danke für alle Vergebung. Und in Matthäus 22, da gibt es dieses Bild der königlichen Hochzeit. Und das ist auch ein Bild für die Gemeinde und für die Abendmahlsgemeinschaft, ja. Und da sind alle versammelt und warten, dass jetzt diese schöne Hochzeit beginnt. Und dann wird leider einer gefunden, der hat kein hochzeitlich Kleid an, sagt die Bibel, ja. Also man musste besondere Kleider anziehen, schöne Kleider, um an dieser Hochzeit teilzunehmen. Und da wurde jemand gefunden und er hatte dieses Kleid nicht an, ja. Und dann war das ganz traurig, der König kommt, der freut sich auch auf die Hochzeit und sieht, der eine ist nicht vorbereitet und muss ihn dann nach draußen befördern. Er darf nicht teilnehmen an der Hochzeit. Und die Bibel sagt, das ist ein Bild auch für Menschen, die nicht die Vergebung in Jesus Christus angenommen haben, nicht gereinigt sind in seinem Blut und dann in die äußerste Finsternis auch der Verdammnis kommen. Aber dieses wird uns gezeigt, um diese neuen Kleider anzuziehen. Und das Schöne am Abendmahl ist, das ist eigentlich ein Anziehen dieser neuen Kleider. Das ist ein Ablegen des alten Menschen, der alten Kleider, ein Reinigen im Blut des Herrn Jesus Christus, in herzlichem Gebet auch vor ihm, mit ihm verbunden. Und dann ein Anziehen dieses hochzeitlichen Gewandes, die Vorbereitung auf die Hochzeit des Lammes in den Himmeln. Dass wir alles, was Gott nicht gefällt, ablegen, uns reinigen und von ihm gestärkt in weißen, schönen, wunderbaren Kleidern. Jesus sagt, so ein Weiß geistlich gesehen, so gereinigt, so strahlend, dass man menschlich diese Farben gar nicht herstellen könnte, so ein wunderbarer Schein bis in die Herrlichkeit Gottes. Und so möchte uns Jesus reinigen in seinem Blut und erstrahlen lassen zur Herrlichkeit des Vaters. Der Herr segne uns und stärke uns. Die Bibel sagt, viele sind berufen. Die, die nicht gereinigt sind, werden später nicht Anteil haben an der Herrlichkeit. Aber Jesus möchte reinigen. Jesus möchte, dass wir dabei sind. Macht mal so, als wenn jetzt ein Schnitt wäre und es ist, ich sag mal, 100 Jahre später. 100 Jahre später ist garantiert keiner von uns mehr hier, sage ich mal. Ja? Ja? Und dann machen wir die geistlichen Augen auf und alle, die im Blute des Lammes gereinigt sind, sind in seiner Herrlichkeit. Der Herr segne uns. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet, ja? Wollen wir die Kleider reinigen, wollen wir uns stärken lassen, erbauen lassen, erfüllen lassen von ihm und gemeinsam das wunderschöne Abendmahl einnehmen. Wer gern beten möchte, es ist die Gelegenheit dafür, betet zu dem Herrn. Ja, lieber Herr, so bitten wir dich ganz herzlich um Vergebung. Du weißt, was jeden beschäftigt, Herr, wo Fehler passiert sind, wo Sünde war oder ist. Herr, vergib bitte. Du bist am Kreuz dafür gestorben, Herr, weil du uns so sehr liebst und wirklich jede Sünde von uns abwaschen möchtest. Und wir geben es zu dir hin und wir bitten dich, hilf uns, anders zu leben, zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung, zur Freude des Vaters. Herr, und danke, dass du gerne vergibst und dass wir in dir die Erlösung haben von den Sünden, die Vergebung in deinem Blut, Herr. Wasch uns rein nach Geist, Seele und Körper, auch von Gedanken, die nicht recht waren, von Worten, die nicht recht waren, von Taten, die nicht recht waren oder nicht getan wurden, obwohl sie wichtig gewesen oder gut gewesen wären. Herr, wir möchten uns so ganz zubereiten, dass wir so eine ganze Gewissheit haben, wir sind mit dir verbunden, wir sind glücklich in dir, wir sind selig in dir, lieber Herr. Wir sind verbunden mit dir, Herr. Alles, alles Böse, Schlechte ist völlig hinweggenommen, in die Tiefen des Meeres geworfen, Herr. Wir wollen leben zu deiner Ehre, in dir gestärkt, Herr. In dir, Herr, ist unser Sein, in dir ist unsere Zukunft, in dir ist unsere Ewigkeit, unsere Rettung, unser Heil. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, Vater, wir beten dich an und geben dir von Herzen die Ehre und bitten dich, Herr, sei jetzt ganz gegenwärtig im Abendmahl. Rühre du jeden persönlich an, der es nimmt, Herr, stärke jeden. Erhöre die Gebete des Herzens, lieber Herr. Erhöre alle Gebete, Herr. Wir preisen dich und wir geben dir die Ehre. In Jesu Christi Namen. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir betrachten Gottes Wort und wir sind auf dem Weg zur Berufung Israels. Da haben wir schon zweimal Wort Gottes gehört, fortlaufend. Und wir sind jetzt schon etwas in einer schwierigeren Stufe angekommen. Normalerweise, wenn man das Wort Gottes anschaut, betrachtet man natürlich zuerst die ganz positiven Dinge. Und wir haben Abraham gesehen, wie er bereit war, für Gott alles hinter sich zu lassen und aus Ur in Chaldea wegzuziehen in das verheißene Land. Dann haben wir gesehen bei der Opferung Isaaks, wie sowohl Abraham bereit war, im Vertrauen auf Gott, der die Toten zum Leben erwecken kann, seinen Sohn Isaak zu geben. Wir haben Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit erlebt, wie er gesagt hat, halt und beendet das Ganze und Isaak erhält das Leben, weil nur Jesus Christus für unsere Sünden sterben kann am Kreuz auf Golgatha. Und da war eben auch dieser Isaak so vorbildlich. Er zur Ehre Gottes und im Vertrauen auf Gott und in Gehorsam auch seinem Vater gegenüber ist bereit, sich dorthin zu geben als Opfer für Gott, auch wenn es dann nicht eingelöst wird. Und jetzt in einem zweiten Schritt berichtet uns die Bibel aber auch von Schwierigkeiten solcher großen Glaubensmänner, solcher uns gegebenen Vorbilder des Glaubens. Und es ist mir einfach ganz wichtig aufzuzeigen, warum Gott das tut. Warum zeigt Gott nicht nur die guten Seiten von Menschen, auch von denen, die er sehr liebt und die sehr Vorbildliches tun? Nun, das hat mindestens zwei Gründe. Das eine ist, dass wir uns vor Augen halten, es gibt nur einen, der sündlos ist, nur einen, der sündlos war. Und das ist Jesus Christus. Und dass wir deswegen unser Vertrauen nicht auf Menschen setzen können, selbst auf die stärksten Männer und Frauen des Glaubens, sondern allein auf den Herrn, der am Kreuz auf Golgatha sein Leben für unsere Sünden gegeben hat. Und das bewahrt uns auch im Leben vor Enttäuschungen. Ja? Wenn man jemandem vertraut und stark vertraut und dann doch eine Enttäuschung erlebt, das ist eine ganz schwere Situation. Ja? Aber die Bibel sagt uns, wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt, wird niemals enttäuscht. Und sie sagt uns auch, jeder Mensch hat praktisch seine Grenzen. Und wenn man Menschen näher kennenlernt und tiefer kennenlernt, wird man immer auch Dinge finden, die nicht so ideal sind. Versteht ihr? Und da ist jetzt auch wieder eine ganz große Chance enthalten im Glaubenswachstum. Also, wenn wir wachsen im Glauben. Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden dank Gottes Gnade so erfüllt mit Heiligem Geist und der Liebe Gottes bis dahin kommen, unser Leben so hinzugeben für Gott, wie das Isaak in seiner Jugend getan hat, dann gibt es trotzdem noch weitere Glaubenskämpfe. Und wenn wir jetzt in der Heiligen Schrift Dinge finden, die selbst für den Isaak ein Problem waren, da finden wir also Schlüssel für das weitere Wachstum im Glauben auf einer höheren Ebene, bei einer größeren Reife. So wie man ja auch im Leben, man hat als Kind bestimmte Dinge, die einen beschäftigen, als junger Mann, junge Frau bestimmte Dinge, die einen beschäftigen. Und dann als Erwachsener, als Familienvater, Mutter hat man wieder bestimmte Dinge, die einen beschäftigen. Und so geht es immer weiter. Und so können wir da am Wort Gottes Dinge im reifen Glauben, im Reifen im Glauben immer weiter lernen. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir auch bei solchen Männern und Frauen im Glauben ganz genau nachlesen, was ist da noch geschehen. Nun ist es natürlich so, dass man in einem normalen Gottesdienst immer wieder nur den Grund legt, weil ja in einem Gottesdienst auch immer Menschen da sind, und das ist gut so und soll so sein, die einen Anfangsschritt im Glauben machen, jung im Glauben sind, ja. Aber wir müssen auch einmal etwas tiefer gehen. Und bei Isaak haben wir dann gefunden, es gab ja diese große Verheißung für Rebekka, die ich vor dem Abendmahl gelesen habe, der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Ganz wichtig. Normal, ja, genau. Ne? Das Erstgeburtsrecht, das ist also der Ältere. Er wird normalerweise der sein, der regiert sozusagen, ja, der das Stellvertreterrecht für den Vater übernimmt sozusagen, ja. Aber hier ist es umgekehrt. Hier ist es genau umgekehrt, ja. Und so wird der Jüngere über den Älteren praktisch herrschen. Das war gesagt worden und das ist eine Besonderheit gewesen. Und wir wissen, die Rebekka hat extra diese Verheißung empfangen. Die ist doch extra vor Gott gegangen und sie haben gewusst, das ist die Antwort. Und jetzt hat aber der Isaak den Esau so lieb gehabt, menschlich. Der hat ihm immer was gejagt, der hat ihm immer ein Reh vorbeigebracht, sag ich mal, und einen Hasen und hier, Vati, hab ich was und kam. Und dann hat er den so geliebt, dass er ihm am Ende trotzdem diesen Erstgeburtssegen geben wollte. Versteht ihr? Und das ist ja eindeutig nicht das, was Gott wollte. Gott wollte ja umgedreht. Und das ist auch im Propheten Maleachi und an anderen Stellen dann nochmal erwähnt, dass er praktisch Esau zurückgesetzt hat und Jakob geliebt hat. Da ist sogar das Wort gehasst verwendet. Das ist jetzt wieder schwierig zu erklären. Da brauchen wir eine ganze Bibelstunde für. Das Wort Hass hat in der Bibel im Prinzip zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist wirklich die von Hassen, die wir kennen. Ja, also wenn irgendwas ganz Grausames, Böses ist, das hasst Gott. Sünde hasst Gott. Er wendet sich gegen das Teuflische, gegen das Dämonische, gegen alles, was so zerstörerisch wirkt. Das ist Hass. Und dann gibt es Hass noch an die zweite Stelle setzen. Also es gibt was Wichtigeres im Leben praktisch. Das sind zwei Bedeutungen. Da findet ihr zum Beispiel, dass der Herr Jesus, der das ganze Neue Testament durch allen immer lehrt, die Kinder zu lieben, die Eltern zu lieben, miteinander in Liebe verbunden zu sein, er sagt dann auf einmal bei einer Berufung, wer nicht Mutter hasst und Vater hasst und Bruder hasst und Schwester hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann sagen Leute, was steht hier? Predigt denn Jesus jetzt auf einmal Hass? Wie kann denn das sein? Ja? Und da müssen wir das einfach wissen. Das ging darum, die wollten den anderen aufhalten. Der sollte nicht mit Jesus mitgehen. Ja? Und da sagt Jesus, auch wenn ihr sonst die Eltern lieben sollt, die Mutter lieben sollt, den Vater lieben sollt, den Bruder lieben sollt, die Schwester lieben sollt, in so einem Moment müsst ihr sie an die Seite stellen und mir dienen, mir folgen. Du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen, versteht ihr? Und dieses Zurücksetzen hat auch die Bedeutung von Hass in der Bibel. Ja? Und das geht nämlich so weit, ihr erinnert euch an Petrus, wir haben da eine sehr gute Predigt drüber gehört, wie der Herr Jesus gesagt hat, ich muss gekreuzigt werden und am dritten Tage werde ich auferstehen. Und der Petrus, der geht zum Herrn Jesus und sagt, Herr, das passiere dir nur nicht. Könnt ihr euch erinnern? Ja, der meint das gut, der hat den Herrn Jesus lieb gehabt. Ja. Aber was sagt Jesus? Satan, weiche hinter mich. Du meinst nicht, was Gottes ist, sondern das, was der Menschen ist. Versteht ihr? Da habt ihr auch sowas. Die ganze Bibel zeigt, wie Jesus den Petrus liebt natürlich, wie er ihn stärkt, wie er ihn wieder aufbaut, wie er ihm wieder vergibt. Ja. Auch als er so versagt hat, der kann gar nicht mehr glauben, dass der Herr Jesus ihn im Dienst belässt und Jesus sagt, liebst du mich? Ja. Und er sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und das machen sie dreimal. Ja. Und der Herr drückt so seine Liebe aus und sagt immer, weide meine Schafe. weide meine Schafe, weide meine Lämmer, ja. Gibt ihm ganz viel Liebe, ganz viel Vertrauen. Aber an der Stelle sagt er, weiche hinter mich, Satan. Versteht ihr? Du meinst nicht, was Gottes ist, sondern du meinst, was der Menschen ist. Denn wenn der Herr Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre für uns, dann wären wir verloren. Das ist ja genau der Punkt. Uns kann auch kein Abraham retten, der hat auch seine Fehler gehabt. Uns kann kein Isaak retten, der hat auch seine Fehler gehabt. Uns kann kein, wir kommen heute auf Esau, sowieso nicht retten. Da waren ganz große Probleme. Und so geht das durch die ganze Bibel hindurch, ja. Und wer das einmal erfasst hat, der bleibt vor ganz schweren Enttäuschungen auch bewahrt. Weil eine Enttäuschung heißt, eine Täuschung wird weggenommen. Enttäuschung ist, eine Täuschung wird weggenommen. Und wir müssen einfach wissen, dass selbst der liebste Mensch, den du so sehr liebst und der so viel Gutes für dich getan hat, der hat irgendwo auch einen Punkt, wo er versagen würde. Versteht ihr? Menschen sind Menschen. Und deswegen heißt es in der ganzen Bibel, setze dein Vertrauen auf den Herrn. Und im Vertrauen des Herrn gestärkt, werden auch wir Menschen stabiler im Glauben, im Leben, in der Treue, in der Zuverlässigkeit, im Dienst, im Einhalten von Versprechungen, in all dem, ja. Aber wir werden nie so vollkommen, wie der Herr Jesus war. Das werden wir am Ende nicht, nur in der Verwandlung, in seiner Herrlichkeit. Da wird er uns das dann schenken. Und so dürfen wir auch nicht überrascht sein, dass uns jetzt der Esau begegnet in dieser Verheißungslinie Gottes. Und er wird ja zur Seite getan dann, ja. Und Jakob wird erwählt und Esau wird zur Seite getan. Aber wir wollen mal nicht so drüber hinweggehen, wie so in der Regel das geschieht, weil man ja immer nur die wichtigsten Dinge verkündigen kann, sondern wir wollen da auch mal drauf schauen, wollen das näher anschauen, weil da nämlich auch ganz wichtige Sachen von Gott gelehrt werden. Und so möchte ich nochmal lesen, in 1. Mose 25, Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht. Ist ja eigentlich unglaublich, ne? Da heißt es ab Vers 29, einst kochte Jakob ein Gericht, also ein Essen. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da. Denn ich bin erschöpft, er hat aufs Essen gezeigt, das hatte eine rote Farbe. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Oder man kann übersetzen, ich sterbe vor Hunger. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir zuerst. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen, das ist das berühmte Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Wir müssen etwas wissen. Im Leben gibt es bestimmte Geschehnisse, die sind eine Prüfung von Gott. Also es gibt die normalen Tage mit ihrem normalen Auf und Ab. Und dann gibt es so bestimmte Geschehnisse und du bist dir dessen vielleicht gar nicht bewusst, ja? Aber da prüft Gott das Herz. Und wenn Gott auch die Herzen von jedem Menschen sieht, aber er lässt das immer offenbar werden an irgendeiner Stelle, was im Herzen ist, damit im Gericht dann auch ganz klar drüber geredet werden kann, und gesagt werden kann, da hast du gesehen, es war wirklich so mit dir. Und das gibt's ganz positiv, ja. Da ist also eine Prüfung, wie beim Herrn Jesus in der Wüste, in der Versuchung. Und er besteht da in einer wunderbaren Art und Weise, überwindet den Satan. Und es ist praktisch totale Freude im Himmel. Und dann heißt es, dann kamen die Engel Gottes zu ihm und dienten ihm. Versteht ihr? Das war eine riesige Prüfung, dann kam noch eine neue Armee für ihn zum Dienst und jetzt ging es in die nächste Phase hinein. Und diese Tage der Prüfung, diese Momente der Prüfung, da wissen wir nicht genau, wann die kommen, aber die kommen im Leben jedes Gläubigen. Erinnert euch an Hiob. Hiob hatte im Prinzip alles erreicht im Glauben, was wir wahrscheinlich gar nicht erreichen werden. So einen Reifegrad im Glauben hat er gehabt, dass Satan, der über die ganze Erde geht und immer nachschaut und versucht, die Gläubigen zu verklagen vor Gott, nichts findet. Nichts findet. Und dann kommt er zu Hiob, alles läuft gut. Familie in Ordnung, der betet jeden Tag für seine Kinder. Der ist im Geist, im Herzen, mit Liebe, mit Gott verbunden. Der steht treu ein für die Leute ringsrum. Wenn der einen Armen sieht, da gibt er dem was für Gott praktisch, von ganzem Herzen. Nicht einfach, damit die Leute ihn sehen oder aus Angst, sondern wirklich von Herzen, das Herz mit Liebe erfüllt, gibt er da was weiter. Und man könnte jetzt noch andere Dinge nennen. Also Hiob war wirklich ein tiefgläubiger Mann. Die Leute ringsum haben das alle gewusst und man konnte sich einfach auf ihn verlassen. Das war ein Mann, der stand im Glauben und hat für die anderen gesorgt, dass sie auch einen Stand im Glauben bewahren können. Und dann plötzlich heißt es, der Satan geht zu Gott und sagt, ja, der Hiob wird ja auch beschützt von dir. Du hast ja auch einen Zaun um ihn aufgerichtet, oh Gott. Ha, aber wenn du den Zaun wegnimmst, dann bricht er zusammen im Glauben, wisst ihr? So, und jetzt geschehen dann bei Hiob ganz schwierige Sachen plötzlich. Ganz schwierige Sachen. Und das wird immer schwerer und immer schwerer und immer schwerer. Aber bei Gott war das anders. Ihr müsst es mal so sehen. Bei Gott war einfach, die eine Stufe war abgeschlossen. Satan konnte nichts finden. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber wenn wir das mal erleben könnten in unserem Leben, dass wir gesichtet werden vom Himmel her und er findet nichts. Versteht ihr? In dem Moment. Das heißt nicht, dass da noch nie was war, aber in dem Moment, da war alles in Ordnung. Und Gott sagt, schau doch mal auf meinen Knecht Hiob. So, das heißt, er hatte jetzt eine Reife im Glauben erlebt, wie man sich's nur von Herzen wünschen kann. Und nun ist es aber so, Gott bereitet uns schon vor für Stellungen in der Ewigkeit, in der himmlischen Herrlichkeit. Und diese Vorbereitung hat praktisch kein Ende. Und wenn du in einem Reifegrad Gottes angekommen bist, dann möchte er dich weiter vollenden, weiter formen, weiter reinigen, weiter stärken im Glauben. Und so beginnt jetzt praktisch bei Hiob die Chance zur nächsten Vervollkommnung. Versteht ihr? Und diese Vervollkommnungen, die gehen leider manchmal oder sogar öfters nur durch Leiden hindurch. Wie der Herr Jesus ja sogar am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden gestorben ist. Er hat sich die Dornenkrone aufsetzen lassen. Das Kreuzigen können wir uns gar nicht vorstellen, wie grausam und brutal das ist. Und er nimmt das freiwillig auf sich. Und dann heißt es, er wurde auch erhört, weil er Gott in Ehren hielt. Seine Probe war, am Kreuz von Gott verlassen, gefoltert an Geist, Seele und Leib, trotzdem Gott in Ehren zu halten und jeden Menschen zu lieben und allen zu vergeben, selbst denen, die ihn gerade foltern. Versteht ihr, das ist alles weit über dem, wo wir menschlich jemals hinkommen konnten. Und weil er all das aus lauter Liebe zu uns auf sich genommen hat und gelebt hat und Gott in Ehren hielt und dich schon gesehen hat in dem Moment, wurde er dann erhört und erhöht zur Rechten Gottes und Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks in Ewigkeit. Höchste Stufe der Vollkommenheit. So, und jetzt sind wir da ganz oben und jetzt kommen wir hier unten wieder auf der Erde an. Bei Esau. Das ist ein Fall in die Tiefe, ja. Und Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht. Das war sein Prüfungstag. Versteht ihr? Er kommt, der hat gejagt, der hatte halt Hunger, kommt dahin, ist irgendwie schlecht drauf und sagt jetzt lauter ungeistliche Sachen an diesem Prüfungstag Gottes. Also der rauscht voll mit Sex durch. Volle Pulle. Da sagt Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Was sagt Esau? Ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Ja, Leute. Ihr wisst ja, wen er als Großvater hat, Abraham. Abraham gibt seinen Sohn Isaak, weil er weiß, dass wir eben nicht mit dem Sterben zugrunde gehen, sondern dass Gott von den Toten auferweckt. Das hat er als erstes gehört, wo er was verstehen konnte. Das war nämlich sein Vater, der Isaak, und der Abraham war der Opa. Also das war das, was er immer gehört hat. Wir haben vertraut, dass Gott die Toten auferstehen lassen wird, und das wird er tun. Und weil wir so vertraut haben, habe ich mein Leben noch, und Gott hat die Verheißung bestätigt. Das war das größte Familienerlebnis, was alle kannten in der Umgebung. Die Bestätigung der Berufung Gottes, das Heil für die Menschheit, beruhte darauf, dass sie eben nicht glauben, dass nach dem Tod alles zu Ende ist und sie nur umkommen. Das war der Segen, und der Segen sollte weitergegeben werden, und der Segen sollte geprüft werden. Ja, nun hört euch mal die Antwort an. Siehe, ich gehe ja dem Sterben entgegen, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Verstehe. Das ist also null. Das ist minus 10.000. Also da leeres Blatt, Strich 6, fertig. So, das geht überhaupt nicht. Und da hängt das Heil der Menschheit dran, müsst ihr euch mal vorstellen. Da soll mal der Messias aus der Linie hervorkommen. Der Herr Jesus Christus ist in dieser Segenslinie geboren. Wenn wir das Matthäusevangelium angucken, dann beginnt das: Abraham zeugte Isaak, steht da mit, und so weiter. Ja, Isaak, Jakob und so weiter. Ja, die Segenslinie musste auf Jakob kommen, ganz eindeutig. Ganz eindeutig. Es muss doch der Glauben bewahrt werden. Du kannst doch nicht jemand in die Segenslinie nehmen, der sagt, na, ich sterbe ja sowieso, dann ist mir das Essen wichtiger als der Gottesdienst. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ja. Und wenn wir jetzt mal das ein bisschen von der Etymologie, also vom Studium der Worte und der Schrift und der Bedeutungen, der Grammatik und so anschauen, der Esau, der Name, bedeutet rau und behaart. Er ist also der Behaarte. Weil als er geboren wurde, hatte der schon Haare. Ne? Es gibt ja kleine, niedliche Babys, die sind ganz glatt. Und dann gibt es welche, die haben schon richtig Haare. Gibt's. Denkst du, Mensch, das ist ja schon richtig. Ne? Und der Esau, der war richtig behaart. Ja? Und dann haben sie ihn genannt, der Behaarte. Aber das hat ja in der Bibel auch eine Bedeutung. Und wenn man das durch die ganze Schrift anguckt, hier wird auch gesagt, die Haut von ihm war wie ein haariger Mantel. Man kann auch sagen, ein haariges Fell. Wo werden Felle zuerst in der Bibel erwähnt? Felle. Was denkt ihr? Wie weit müssen wir da zurück? Adam und Eva. Adam und Eva bekommen von Gott zum Schutz Tierfelle. Wann? Nachdem sie gesündigt hatten. Nachdem sie gesündigt hatten, ja. Erstmal wegen Anstand und weil jetzt auch sexuelle Anfechtungen und Dinge, die nicht in Ordnung sind, da möglich waren. Und dann aber auch, es würde sich jetzt das Klima verändern. Sie werden ja dann nach draußen geschickt, sind nicht mehr in diesem Garten Eden. Es kommt zu Veränderungen durch die Sünde. Und sie müssen dann in der rauen Natur leben auch. Ist praktisch auch wie ein Schutz, ja. Ein Schutzmantel auch zusätzlich für das Leben in der freien Natur. Und das ist interessant, Fellkleidung gibt es ansonsten nur noch für Propheten. Also es gibt sie bei Adam und Eva und es gibt sie für Propheten. Und sonst haben die immer irgendwelche anderen Kleider an, aus gewebten Leinen oder was auch immer. Ja. Aber keine Tierfelle, die erwähnt werden, die extra von Gottes Wort aufgeschrieben werden. Das heißt nicht, dass sie dann hatten, aber wir sind jetzt da, was erwähnt die Heilige Schrift und was hat dann auch eine übertragene Bedeutung. Also da nur bei Adam und Eva. Und dann bei Propheten. Und im Neuen Testament finden wir es dann nochmal. Da gibt es Gläubige in der Verfolgung. In Hebräer 11, zum Beispiel Vers 37, ja, da heißt es, diese verfolgten Gläubigen gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, mangelleidend, bedrängt, geplagt, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Ja, in der Verfolgung praktisch. Haben sie sich dann so gekleidet, ganz einfach, und ja, waren so etwas geschützt durch diese Felle. Also weist der Name Esau auf ein Leben in Naturverbundenheit hin. Also Adam und Eva mussten in der freien Natur dann erst mal leben. Die Propheten sind in die Wüsten, Berge und so gegangen, um anzubeten, hatten diese Kleidung. Und die Verfolgten, als sie in der Verfolgung war, sind sie herumgezogen praktisch und mussten deswegen auch im Wald übernachten und hatten eben auch in der freien Natur ihr Sein. Und das passt doch bei Esau. Er wird Jäger und was macht er? Er geht in den Wald, ja, er geht überall hin und jagt und bringt dann von dort seinem Vater etwas. Das war also so ein naturverbundener Kerl. Ja. Gibt es doch so Jäger, auch bis heute, ja, so, die in der Natur sind, draußen sind, am Wasser sind, im Wald sind. Denen macht das nichts aus, wenn es kalt wird, wenn es mal regnet, wenn es mal schneit. Ja, die sind so von ihrer Art her sehr stabil. Und da das aber auch die Propheten anhatten, oder die Verfolgten, die ja auch Gott treu gedient haben, ist das erstmal noch keine geistliche Aussage, dass er beharrter genannt wird. Esau heißt beharrter. Sondern es heißt nur, das wird ein stabiler Mann, der in der freien Natur leben kann. So. Und jetzt sagt Esau zu Jakob, hier an dieser Stelle mit dem Linsengericht, lass mich doch schnell essen von dem Roten, denn ich bin erschöpft von der Jagd praktisch. Darum gab man ihm den Namen Edom. Und was heißt Edom? Edom heißt Rot. Edom heißt Rot. Wenn ich oft frage, welchen Namenswechsel kennt ihr, ne, dann wissen die meisten zum Beispiel, Abram wird Abraham, Jakob wird Israel, Saulus wird Paulus. Was selten bekannt ist, Esau wird Edom. Esau wird Edom. Das ist hier an dieser Stelle. Ja? Da steht, gebt mir zu essen von dem Roten, darum gab man ihm den Namen Edom, Rot. So, da sagte Jakob, verkaufe mir heute zuerst dein Erstgeburtsrecht. Und dann kam das, siehe, ich gehe ja dem Sterben entgegen, was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Von der Ernährung her, das rote Essen war eben dieses rötliche Linsengericht. Von der Bedeutung her, jetzt wird es interessant, das ist ganz nahe an Adam, der erste Mensch. Ihr wisst, im Hebräischen gibt es keine Vokale, A, E, I, O, O, direkt, sondern die wurden nur später als Punkte hinzugefügt. Also Adam, Edom, wenn ihr E und O wegnimmt oder A und A wegnimmt, die Vokale, dann habt ihr praktisch das gleiche Wort. Da steht DM. Na, DM ist nicht der Markt. Ne? Ja, und da könnt ihr auch Idam sagen. Aber man hat das genau nachgeforscht und es ist Edom. Aber ihr seht, Adam und Edom sind also sehr eng beieinander. Und da lesen wir 1. Mose 2, Vers 7, die Schöpfung. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und die Erde ist Adama, Adama. Und blies ihm den Odem des Lebens in die Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und in 1. Mose 3, Vers 19 heißt es, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und jetzt erklärt zum Beispiel Josephus, dieser Mann, dieser Geschichtsschreiber, und dieser Mensch hieß Adam, weil er aus roter, weicher Erde gemacht ist. Also, die haben ja auch, denn Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Gott schuf den Menschen aus Erde, blies den Odem des Lebens in seine Nase, so wurde es eine lebendige Seele. In diesem Wort für Erde, Adama, ist auch dieses rote Erde enthalten. Und deswegen ist er der erdgeschaffene, erdgeborene, rote Erde. Geborene. Und hier haben wir auch die Bedeutung des Namens Edom. Esau, der Beharrte, wurde zu Edom als dem Roten, dem irdisch Gesinnten, rote Erde Gesinnten, dem auf das vergänglich-irdische Konzentrierten. Man könnte auch sagen, er wurde zum fleischlichen Menschen im Gegensatz zum geistlichen Menschen. Das ist die Bedeutung hier. Er hat praktisch die Einstufung gekriegt, du bist ein voll auf die Erde bezogener Mensch. Passt, ja? Ihm war nicht wichtig im Himmel und die Ewigkeit der Auferstehung. Ihm war wichtig das Mittagessen, das Rote, irdisch gesinnt, rote Erde. Und das war das Schlimme an dieser Stelle. Und das ist hier ganz wichtig zu verstehen. Das war praktisch der fleischliche Mensch. Der fleischliche Mensch. Und so wurde sein inneres Wesen, das geistliche Segnungen gering achtete, nach außen sichtbar in diesem Moment, weil er wählte das Linsengericht. Naja, und nun habe ich drüber nachgedacht. Und man ist dann immer so in der Gefahr, dass man jetzt immer vertieft, wie schlecht war der Esau, wie schlecht war der Edom. Und da gäbe es noch manches zu sagen. Und dann sagte mir eine innere Stimme, jetzt ist mal gut. Jetzt schaut mal auf euch und auf dich. Ja? Und dann kamen so nette Dinge in mein Gedächtnis. Wie ist es denn damit, wenn es Menschen gibt, die wegen Essen zum Gottesdienst kommen, statt wegen geistlicher Kost? Also die nur dann kommen, wenn es was zu essen gibt. Oder Leute, die zu Hause bleiben wegen dem Mittagessen oder wegen dem Grillen oder wegen was weiß ich, was da läuft. Ja, versteht ihr? Und der Gottesdienst, den kann Gott da mal alleine mit ein paar Leuten machen. Versteht ihr? Das ist doch eigentlich genau das Gleiche. Dem war das Linsengericht wichtiger als der Gottesdienst. Ganz einfach ist das. So, und wenn ich dann ehrlich bin und zurückdenke, also solange wie ich Prediger bin, egal in welcher Gemeinde, gibt es diese Kämpfe, dass das Familien tatsächlich drauf haben, die Frauen zu Hause Essen kochen zu lassen und nicht im Gottesdienst zu sein. Wie oft gibt es das? Obwohl die Bibel von Anfang an sagt, dass das schlimm ist, dass das Sünde ist. Wir haben schon, als das Manna gesucht wurde in der Wüste, könnt ihr euch erinnern, die mussten 6 Tage lang sammeln. Was mussten sie am 7. Tag sammeln an Manna zum Essen? Nichts, null. Da wurde am Tag vorher für den Gottesdiensttag mitgesammelt, damit die Frauen an dem Tag nicht kochen brauchen. Und das wurde am Tag vorher gemacht, versteht ihr? Das fing da schon an. Und wenn die sich nicht dran gehalten haben, was ist da passiert? Da ist alles verfault, was sie da gehabt hatten. Da war nichts mehr da von dem Essen. Und du kannst lieb wie ein Vöglein piepseln oder du kannst mal hart sprechen, dann bist du der Böse. Aber du kommst nicht daran, dass es immer wieder Leute gibt, wo das Essen zubereiten wichtiger ist als der Gottesdienst. Und dann lesen wir über Esau und sagen, ach, war der Böse. Bloß gut, dass wir heute besser sind. Also ich finde, das ist mir dann erstmal bewusst geworden, ja. Das ist also höchst aktuell. Aber komischerweise bei der Auferstehung wollen sie dann alle dabei sein. Ne? Das ist interessant. Ich bin doch Christ. Ja, wenn du Christ bist, dann bist du auch bei Gott im Gottesdienst. Nee, da bin ich beim Essen, beim Schlafen, beim was weiß ich. Und das ist ein Esau-Christ, ein Edom-Christ, müsste man also eigentlich genauer sagen. Und nochmal, das meint jetzt nicht die eine Ausnahme im Jahr, wenn du im Urlaub bist. Ja? Also da redet kein Mensch drüber. Es geht jetzt darum, so prinzipiell, wenn Besuch kommt, ist das wichtiger, da wird da Essen gekocht und dann kann ich halt nicht zum Gottesdienst. Das ist genau diese Art, da muss man andere Wege finden. Entweder wird das zu Hause zum Gottesdienst, da wo die Gäste sind, das geht. Oder man muss eine Möglichkeit finden, dass man trotz der Gäste Gottesdienst feiert zu Gottes Ehre. Eins von beiden. Aber man kann doch unmöglich, überlegt euch das mal vom Himmel her, da kommen fleischliche Menschen, die auch Rettung brauchen und der ganze Gottesdienst fällt aus, weil da Menschen kommen. Ja, das ist doch niemals Gottes Will. Versteht ihr? Ja, wenn du sagst, okay, wenn sie kommen, das ist die Chance, dass sie mal das Evangelium hören. Und du machst dann praktisch zu Hause den Gottesdienst, indem du beim Essen betest und dir eine kleine Andacht hältst und ja, dafür gerade stehst, dass dann, weiß ich, du besuchst irgendwas und so auch mal ein geistliches Thema mit eingeflochten wird und das wird praktisch dein Rettungsgottesdienst für die Gäste, ja? Ja klar, dann hast du auch deinen Gottesdienst gehabt, ja? Aber nicht, wenn es die Grillparty ist und auf der anderen Seite fällt der Gottesdienst aus. Ja, das ist ja niemals von Gott. Das kann ja gar nicht sein. Das ist Edom. Und jetzt haben wir in der Bibel genau das Gegenteil und das war der Herr Jesus. Der Herr Jesus hat gehungert und gefastet 40 Tage lang und war in der Wüste und jetzt hungerte ihn und ihn dürstete und der Satan kommt zu ihm und was sagt der Satan zu ihm? Mach, dass diese Steine Brot werden. Und er konnte es, versteht ihr? Wir können es ja nicht. Wir können nicht aus Steinen Brot machen. Aber er konnte es. Er konnte es. Aber er durfte es nicht von Gott her. Es war nicht dran. Es war nicht in Ordnung. Es war Fasten dran. Ja? Und dann antwortet der Herr Jesus dem Satan und sagt, nein, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von dem Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da hat Jesus in einer viel höheren Art und Weise genau die Probe bestanden, die Esau nicht bestanden hat, versiebt hat, durchgefallen ist. Ja. Nur Esau, der kam nur so vom Jagen und hatte mal eine Mahlzeit ausgelassen. Und Jesus hatte 40 Tage und Nächte lang gefastet und war in vollem Hunger und wahrscheinlich auch in großem Durst und die Hitze und alles. Und er betete und fastete für unsere Seelen, dass wir gerettet werden können. Und er bekommt dann die Anfechtung, Mensch, du bist doch Sohn Gottes, ja? Du kannst das ja alles in Lebensmittel verwandeln, was du auch willst. Mach's doch einfach, ja? Und er verleugnet sich und sagt, nein, weiche von mir, Satan. Gott möchte, dass ich jetzt faste. Genaues Gegenteil von Esau. Genaues Gegenteil von Edom. Ja, weiche von mir. Denn es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Und da können wir auch denken an die Speisung der 5000. Da kommt zuerst die Verkündigung des Herrn und dann kommt das Essen. Ja, und wir haben das angeschaut mit dem kleinen Jungen, der dann die Brote gibt und Gott versorgt. Ja, also Gott hat nichts dagegen. Wir beten ja auch im Vater unser, ja, unser täglich Brot gib uns heute. Es ist was Schönes und Gutes und Gesegnetes, wenn wir essen können, wenn man Gäste hat, wenn man Gemeinschaft hat. Aber Gott an die erste Stelle. Und das ist ein Kampf und das ist nicht leicht. Und wir haben das Blut Jesu Christi zur Vergebung unserer Sünden. Esau wurde zu Edom. Das nächste Mal schauen wir an, Jakob wird zu Israel. Möge der Herr uns in diesem Sinne schenken, dass wir Israel werden, zu seiner Ehre. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, Herr, und danke, dass du uns auch die Kraft deines Heiligen Geistes dafür gibst. Und danke, lieber Herr, dass du uns auch reinigst in deinem Blut. Und danke, lieber Herr, dass du uns ein Wachstum und eine Reife schenkst und dass wir, Herr, an dich gebunden sind und nicht an Menschen. Danke, lieber Herr, dass du uns vorangehst, auch in der kommenden Woche. Und wir bitten dich ganz, ganz herzlich, hilf uns, dass wir zuerst auf dich schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dass wir an dir festhalten, auf deine Herrlichkeit blicken. Und dass du und das Reich des Vaters immer die erste Priorität haben in unserem Leben. Wir beten dich an, lieber Herr. So viele Segnungen hast du uns geschenkt. Lass sie uns bewahren und weitergeben und nicht verlieren. Lass uns freudig dir folgen zu deiner Ehre. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.